das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazem und Patrick Halatsch.
Hallo und ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Es sind die Worte und die Tonlage, die verraten, es ist weit mehr passiert als der Verlust von Kampfflugzeugen. Das Wort hoffen ist normalerweise keines, das der amerikanische Präsident benutzt. Aber angesichts des Abschusses zweier Kampfjets gestern und eines vermissten US-amerikanischen Besatzungsmitglieds sagte Trump, wir hoffen, dass es nicht passiert. Und damit meint er die Möglichkeit, dass der US-Soldat von den Iranern gefangen genommen wird. Noch vor kurzem hatte Donald Trump laut versichert, die USA hätten den Iran besiegt und völlig zerschlagen. Über einen Präsidenten unter Druck und die Suche nach dem Vermissten berichtet Jonas Wixford.
Diese Bilder, sie sollen amerikanische Black Hawk-Hubschrauber zeigen. Im Tiefflug über Iran geraten auch sie offenbar unter Beschuss. Mit solchen Helikoptern sucht das US-Militär aus der Luft weiter nach dem vermissten US-Soldaten mitten im Feindesland. Ein extrem gefährlicher Einsatz, sagen Militärrettungsexperten. Um so eine Bergung durchzuführen, muss das Gebiet gesichert sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du versuchst, den Soldaten zu retten und dabei werden alle getötet. Aber im US-Militär gibt es den eisernen Grundsatz, wir lassen niemanden zurück. Auch deshalb ist die Such- und Rettungsmission zum Erfolg verdammt, militärisch, aber auch politisch. Wenn der Soldat weiter vermisst bleibt, wird es in den USA enormen politischen Druck geben, ihn zu finden. Die Suche nach dem Offizier aus dem abgeschossenen Kampfjet ist zu einem Wettlauf geworden. Auch die iranische Revolutionsgarde will ihn haben, und zwar lebend. Im Staatsfernsehen wird eine Belohnung von $50.000 ausgerufen für denjenigen, der ihn findet. Schon jetzt ein Propagandaerfolg für das iranische Regime. Und ein echtes Problem für Donald Trump. Der hatte noch am Mittwoch in seiner Rede an die Nation behauptet, es gehe keine Gefahr mehr von Iran aus. Sie haben keine Flugabwehr mehr. Ihr Radar ist zu 100% vernichtet. Gut 24 Stunden später schießt genau diese Flugabwehr amerikanische Kampfjets vom Himmel. Im schlimmsten Fall könnte das einen US-Soldaten das Leben kosten. Zeit ist jetzt ein Faktor. Die Lebenserwartung von jemandem, der hinter feindlichen Linien auf der Flucht ist und gejagt wird, sinkt mit jeder Stunde. Die Black Hawk-Hubschrauber dürften zur Stunde wieder in der Luft sein. Noch gibt es offenbar kein Lebenszeichen des Soldaten.
Da fragen wir nach bei Jonas Wixford in Washington. Jonas, wie läuft die Suche nach dem vermissten US-Offizier denn zur Stunde genau?
Ja, die dürfte in diesen Minuten wieder intensiviert werden. Es ist später Abend in Iran und paradoxerweise ist die Dunkelheit eine besonders gute Bedingung für das US-Militär, denn sie sind in Sachen Infrarot- und Nachtsichttechnik den Iranern deutlich überlegen und gleichzeitig können sie selbst nicht so gut gesehen werden. Wir haben ja gehört, wie gefährlich dieser Einsatz über iranischem Luftraum ist. Man kann jederzeit abgeschossen werden. Wir haben heute noch mal mit Militärexperten gesprochen, die uns gesagt haben, wahrscheinlich sind an dieser Suche gerade Hunderte, wenn nicht Tausende Beamte weltweit beteiligt, Kommunikationsexperten, Militärexperten, Geheimdienste und alle versuchen, diesen einen Soldaten ausfindig zu machen. Das ist sehr schwer, denn das Gebiet, in dem sie suchen, ist riesengroß. Die beiden Besatzungsmitglieder dieses abgeschossenen Kampfjets können bis zu 60 Kilometer auseinander abgeworfen worden sein. Also das Gebiet, in dem sie suchen müssen, ist einfach riesig.
Jonas, und die Zweifel an Trumps Aussage, dass der Iran quasi erledigt sei, werden jetzt natürlich noch größer und der Präsident ist in Erklärungsnot, oder?
Ja, Donald Trump sieht sich ja selbst nie so richtig in Erklärungsnot, aber sollten die Iraner dieses Besatzungsmitglied dieses Kampfjets zuerst finden, wäre das natürlich der Super-GAU für Donald Trump. Das wäre ein riesiger Propagandaerfolg für den Iran. Und anders als bei den 13 bisher in Iran getöteten US-Soldaten, ist dieser Fall dieses einen gesuchten Soldaten jetzt eben ein sehr öffentlichkeitswirksamer. Die ganze Nation sieht quasi mehr oder weniger live im Fernsehen dabei zu, wie diese Suche läuft. Und das macht eben schon einen großen Unterschied. Donald Trump hat bei Truth Social, seiner Social-Media-Plattform, heute geschrieben, nichts nochmal konkret zu der Suche, sondern nur, dass sein Ultimatum, was die Straße von Hormuz angehe, die Öffnung ja in 48 Stunden ablaufe und sollte der Iran darauf nicht reagieren, dann werde die Hölle auf das Land hinabregnen, was auch immer das dann heißt.
Dankeschön nach Washington, Jonas Wixford. Früher war sicher nicht alles besser, aber es war billiger, wenn man an die Tankstelle fuhr, so wie hier in den 70er Jahren. Da zahlte man in Westdeutschland gerade mal 64 Pfennig für einen Liter Super. Das ist lange her. Inzwischen sind es weit mehr als 2 Euro. Jetzt am Osterwochenende sind die Spritpreise weiter gestiegen. Und am hohen Preis entzündet sich auch die täglich neu geführte Diskussion darüber, wie man die steigende Belastung der Bürgerinnen und Bürger begrenzen oder kompensieren kann. Vom Tempolimit bis zur höheren Pendlerpauschale reichen die Ideen aus Politik und Wirtschaft. Elanit Spinner.
2,49 Euro der Liter Diesel heute Mittag an dieser Tankstelle in Pforzheim. Vierter Tag, vierter Spritpreisrekord. Selbst wer versucht, vor 12 Uhr zu tanken, zahlt immer höhere Preise. Tempolimit, Tankrabatt, vielen der derzeit diskutierten Maßnahmen hat Wirtschaftsministerin Reiche eine klare Absage erteilt. Stattdessen setzt sie auf andere Entlastungen. Eine Maßnahme könnte sein, die Pendlerpauschale temporär anzuheben. Das entlastet zielgenau die, die auf das Auto angewiesen sind. Wir überlegen in der Koalition auch, die Stromsteuer für private Haushalte zu senken. Das hilft zwar an der Tankstelle nicht, aber es hilft, die Gesamtenergierechnung der Haushalte zu senken. Auch die SPD kommt mit Vorschlägen, setzt sich unter anderem für einen flexiblen Preisdeckel für Benzin und Diesel ein. Finanzminister Klingbeil fordert zudem gemeinsam mit mehreren EU-Kollegen eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Die Idee? Unternehmen, die in der Krise besonders profitieren, sollen stärker zur Finanzierung von Entlastungen beitragen. Unterstützung für den Vorschlag kommt von Energieökonomin Claudia Kempfert.
Eine Übergewinnsteuer ist sehr sinnvoll, wenn die Einnahmen einkommensgerecht zurückerstattet werden, weil die Margen der Mineralölkonzerne sind in diesen Krisenzeiten überproportional hoch, deswegen ist es sinnvoll.
Die Übergewinnsteuer für viele Experten nur ein möglicher Baustein. Kempfert plädiert für zusätzliche Maßnahmen, um die steigenden Spritpreise in den Griff zu bekommen.
Kurzfristig am effektivsten ist das Tempolimit, aber auch Homeoffice. Dann ist es wichtig, dass man den Nahverkehr stärkt, das Deutschlandticket verbilligt und sozial gestaffelte Leasingraten verbilligt anbietet für Elektrofahrzeuge.
Doch nicht nur für Autofahrer wird es wohl noch teurer werden. Auch die Lufthansa warnt vor steigenden Kerosinpreisen. Lieferengpässe treiben die Kosten bereits nach oben. Experten gehen davon aus, dass sich Passagiere deshalb auf höhere Ticketpreise einstellen müssen.
Man hätte annehmen können, dass mit dem Krieg im Nahen Osten auch die Zahl der Menschen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen, steigt. Aber bei den Ostermärschen stagniert seit Jahren insgesamt die Zahl der Teilnehmer. Einer der größten Protestmärsche fand hier in Berlin statt mit mehreren tausend Teilnehmern. Obwohl es auch um Themen wie die Wehrpflicht ging, demonstrierten vergleichsweise wenige junge Menschen. Auf Frieden hatten ja viele Menschen im Gazastreifen lange gehofft. Schon seit fast 6 Monaten gilt dort nun eine Waffenruhe, aber sie ist brüchig. Und nicht nur deshalb ist es für viele nicht leicht, ihre größtenteils zerstörte Heimat wieder aufzubauen. Durch den Irankrieg ist das Schicksal der Palästinenser in der internationalen Wahrnehmung in den Hintergrund getreten. Aber wie lebt man jetzt dort? Björn Dahke über den neuen Alltag in Gaza, in dem viele weiter ums Überleben kämpfen, aber manche auch Hoffnung verspüren.
Das hier ist Gaza-Stadt. Krieg, Hunger, Zerstörung. Im Café Soulmate scheint das weit weg zu sein. Ein bisschen Alltag, ein bisschen Normalität. Ein Milchshake oder ein Stück Kuchen kosten umgerechnet fast 7 Euro. Für viele in Gaza unbezahlbar. Er betreibt das Café seit 2 Wochen. Einfach sei das nicht. Wir brauchen Speiseöl, Hähnchenbrust und Gas für die Küche. Gas ist heutzutage horrend teuer. Wir zahlen über 40 Dollar pro Kilo, nur um die Küche zu betreiben und Sandwiches machen zu können. Alle hätten ihm davon abgeraten, das Café aufzumachen. Hamana macht es trotzdem. Zement, Putz, Farbe, alles in Gaza hergestellt, sagt er. Am nächsten Morgen, auch das ist Gaza. Familie Kadada trauert um Sohn Karam. Der 11-Jährige ist vor einem Jahr gestorben, laut der Familie an Unterernährung. Vater Mohammed versucht, den Rest der Familie durchzubringen. Für einen Angestellten wie mich, der in einem Zelt lebt, ist es schwer. Ich sehe nicht, dass es besser wird. Zwar kommen Lebensmittel an, aber ich kann sie mir nicht leisten. Es ist schwer, alles zu bekommen, was wir zum Leben brauchen. Was nach Gaza reinkommt und wie viel, kontrolliert die israelische Armee. Sie hat ihre Angriffe zuletzt wieder intensiviert. In diesem Teil des Gazastreifens herrscht die Hamas. Darüber zu reden, ist tabu. Ihre Leute zu filmen, würde unseren Kameramann in Gefahr bringen. Für Mohammad Kadada ist das Café Soulmate nur ein paar Schritte entfernt. Und doch unerreichbar. Was soll ich sagen? Mein Sohn kommt weinend zu mir und fragt, ob wir ins Café gehen. Er will sehen, was es dort gibt. Manchmal weiß ich keine Antwort. Manchmal beruhige ich ihn einfach und sage ihm, morgen gehen wir hin. Am Abend im Soulmate, das neue Café in Küstennähe. Ein beliebter Treffpunkt für die, die selbst in diesen Zeiten Geld haben. Es ist einfach mal Abwechslung. Es ist nah am Meer. Ich merke, dass ich den Kopf frei bekomme und Energie tanken kann. Ich liebe es, herzukommen, um meine Freundinnen zu sehen, wegen allem, was passiert ist. Wir versuchen uns ein bisschen aufzuheitern. Heute Abend haben sie hier viel zu tun. Khaled Hamana hofft auf eine bessere Zukunft. Für sich und seine Gäste. Wir können die Welt, in der wir leben, nicht ändern. Aber wir können versuchen, uns eine eigene kleine Welt zu schaffen, in der wir Komfort, Unabhängigkeit, Veränderung und Erholung finden. Ablenkung, zumindest für die, die es sich leisten können. Die zwei Gesichter Gazas.
Und wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Und auch wenn es heute lange Zeit so aussah, aber Bayern München ließ sich heute auch von Freiburg nicht stoppen auf dem Weg zur 35. deutschen Meisterschaft, Patrick.
So sieht's aus. Offenbar kann niemand sie stoppen. Aber die Frage, die ist ja schon längst nicht mehr, ob der FC Bayern Meister wird, sondern nur noch wann. Dabei hätte es die Münchner heute beinahe erwischt, wie schon in der Hinrunde führte der Gegner Freiburg mit 2:0 und stand am Ende wieder mit leeren Händen da, weil die Bayern Niederlagen ganz einfach nicht akzeptieren, selbst wenn sie so wie heute kurz vor Schluss deutlich zurückliegen. Wer gedacht hätte, der Tabellenführer würde sich drei Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid schonen, der sah sich getäuscht. Auch ohne den verletzten Torjäger Kane drehen die Bayern das Spiel spät und knacken dazu auch noch die 100-Tore-Marke in dieser Saison. Vor allem die Youngster machten heute den Unterschied und erzielten alle drei Treffer.
Großer Jubel und vor allem Erleichterung bei den Bayern.
Ja, schon echt krass. Aber ja, es war einfach Gänsehaut, dieser Moment, wie wir gefeiert haben mit der Mannschaft. Und ja, einfach was sehr, sehr Besonderes für uns.
Besonders ist ein Bayern-Sieg eigentlich nicht, aber der Spielverlauf war es. Nach einer torlosen, aber aus Freiburgs Sicht dominanten ersten Hälfte bringt Johan Mansambi die Gastgeber in Führung. Der Sportclub dominant belohnt sich, legt nochmal nach. 2 Tore Führung gegen den Rekordmeister. Lukas Höhler, der trifft gegen die Bayern besonders gern. Aber die Münchner, wie so oft, schlagen zurück. Tom Bischoff aus der Distanz macht seinen ersten Bundesliga-Treffer für die Münchner. Die sind wieder voll in der Partie und dann ist es schon wieder Tom Bischoff. 2:2 der Ausgleich, die Münchner jubeln, aber das war's ja noch nicht. Die reguläre Nachspielzeit ist schon abgelaufen, dann ist es Nationalspieler Lennart Karl und das 3:2, ein Sieg des Willens. Bitter für die Freiburger, die eine 2-Tore-Führung aus der Hand geben.
Heute waren wir extrem nah dran. Das habe ich in 8,5 Jahren jetzt nicht erlebt, dass wir so gut gegen Bayern gespielt haben. Aber es reicht halt leider nicht. Deswegen müssen wir weitermachen.
Für den Sportclub geht's mit 0 Punkten, aber einer überzeugenden Leistung in die Europa-League-Partie am Donnerstag. Die Bayern haben Selbstbewusstsein getankt für Real Madrid am Dienstag.
So sieht's aus. Die Bayern haben ihre Hausaufgaben also erledigt. Champions-League-Gegner Real Madrid dagegen nicht. Die Königlichen boten heute eher fußballerische Hausmannskost und verpatzten die Generalprobe mit 1:2 gegen Mallorca. Der Abstiegskandidat erzielte den Siegtreffer übrigens in der Nachspielzeit. So, jetzt aber wieder schnell zurück zur Bundesliga und zum nächsten Torspektakel. Das gab es heute mit 9 Treffern in Leverkusen. Und auch dort gab es ein Team, das einen komfortablen 2-Tore-Vorsprung noch verspielte. Nach einer starken ersten Hälfte brach der VfL Wolfsburg im zweiten Durchgang komplett ein. Der Abstieg aus der Bundesliga nach 29 Jahren rückt näher. Nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Die Euphorie nach der Verpflichtung von Neutrainer Dieter Hecking ist längst schon wieder verflogen.
Die Wolfsburger ratlos und deprimiert. Und selbst der gegnerische Trainer Hülmen muss trösten.
Ja, wir sind sehr frustriert. Es ist ein schlechtes Gefühl. Wir waren vorne 3-1 und dann verloren 6-3. Das ist ja schlecht.
Dabei hält Jonas Wind die Wolfsburger Hoffnungen auf den ersten Sieg seit Mitte Januar in der ersten Halbzeit am Leben. Wind 1-0, 16. Minute. Ein unberechtigter Elfmeter sorgt dann erstmal für Frust. Grimaldo mit dem 1-1 Ausgleich. Doch die Wölfe schlagen zurück. Joachim Mähle 2-1. Und Dieter Hecking bejubelt in seinem dritten Spiel an der Linie sogar das 3-1 für sein Team. Eriksen vom Elfmeterpunkt. Bayer lässt sich heute aber nicht abschütteln. Wieder Grimaldo, nur noch 3-2 für Wolfsburg.
Hinten raus war es dann aber auch zu einfach, wie Leverkusen dann zu weiteren Toren und auch zu Torschancen gekommen ist.
Im zweiten Durchgang verspielt der VfL alles. Schick per Strafstoß zum Ausgleich, Tabsoba bestraft die Wolfsburger Verwirrung und schon liegen die Wölfe 2-4 hinten. Maser und Tillmann machen das halbe Dutzend Gegentore dann voll. Wolfsburg mit dem nächsten Tiefschlag im Abstiegskampf.
Wir haben gute Spieler, aber wir müssen das auf dem Platz gesehen. Jetzt nicht nur reden und so. Wir haben 6 Spiele zurück und wir müssen viel Punkte kriegen, hoffentlich.
Auch im dritten Spiel unter Hecking bleibt Wolfsburg im Tabellenkeller. Düstere Zeiten beim VfL.
Die weiteren Ergebnisse. Bremen unterliegt Leipzig 1-2. Hoffenheim verliert gegen Mainz 1-2. HSV und Augsburg teilen sich die Punkte beim 1-1. Gladbach trennt sich von Heidenheim 2-2. Stuttgart verliert das Spitzenspiel gegen Dortmund durch 2 Treffer in der Nachspielzeit mit 0-2. Morgen empfängt Union Berlin St. Pauli und Eintracht Frankfurt trifft auf Köln. Die Tabelle. Die Bayern unangefochten an der Spitze, dahinter Dortmund, Leipzig und Stuttgart. Hoffenheim verliert weiter an Boden im Kampf um die Champions-League-Plätze. Mainz klettert auf Rang 9. In der Abstiegszone St. Pauli, Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim.
Und noch kurz zu einer durchaus auch sportlichen Leistung im All. Auf dem Weg zum Mond haben die 4 Astronauten der Artemis-Mission nämlich schon mehr als die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Tja, da ist es Zeit für Fotos, und zwar von der Heimat. Diese Bilder der Erde kamen also direkt vom Himmel. Und auf der Erde zieht es morgen viel raus zum Osterspaziergang. Claudia, können wir denn da frei nach Goethes Faust auch des Frühlings holden, belebenden Blick genießen?
Ja, Julia, nach dem Frühling, den es bei uns so gibt. Also ein paar Tropfen sind morgen noch dabei. Osterspaziergang am Montag wird deutlich trockener ausfallen. Denn wir haben es erstmal noch mit Tiefdruckgebieten zu tun. Dieses Tief hier zieht durch, morgen die Kaltfront. Erstmal kommt morgen noch warme Luft hinter der Kaltfront, dann aber deutlich kühlere Luft, bevor wir dann unter Hochdruckeinfluss kommen. Und im Zusammenspiel mit einem Tief über dem Atlantik kommt dann ganz warme Luft zu uns, also für alle und auch etwas verbreiteter. Die braucht nur ein bisschen, bis sie in dem Nordosten vorankommt. Das heißt, in Stuttgart schon deutlicher Temperaturanstieg auf 22 Grad. Morgen dann geht's mal runter hinter der Kaltfront, danach doch wieder deutlicher Temperaturanstieg. Gerade mal 14 Grad in Rostock, dann geht's runter auf sogar 10 Grad. Aber bis Mitte der Woche schon wieder steigende Temperaturen. Die Warmluft kommt halt aus Südwesten, Westen und die braucht eine ganze Ecke, bis sie im Norden und Nordosten Deutschlands angekommen ist. Jetzt in der Nacht noch dichtere Wolkenfelder. Das ist eben erstmal die Warmfront, dann die Kaltfront mit leichtem Regen. Das geht morgen von Nordwesten her eher in so leichte Schauerwetter über. Und dann lockert es von der Nordsee her auf. Und dann merkt man schon, ja, da setzt sich langsam aber sicher Hochdruckeinfluss durch. Dort, wo in der Nacht die dichten Wolken sind, Temperaturen 10 bis 12 Grad, wo es aufklart 3 bis 4 Grad, zum Beispiel in Niederbayern. Morgen Nachmittag vor der Front bis 24 Grad, hinter der Kaltfront 10 bis 13 Grad. Die nächsten Tage viel Sonnenschein und dann wird es auch deutlich wärmer. Das wird man vor allen Dingen am Dienstag merken.
Dankeschön, Claudia. Ja, das waren sie schon, unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht's weiter mit dem Spielfilm Sportabzeichen für Anfänger. Und morgen am Ostersonntag sehen wir uns dann um 23.40 Uhr, wenn Sie mögen.
Tschüss und gute Nacht.
Tschüss und bis morgen.